Inforadio Podcast.
Herzlich willkommen. Sie hören Abgedreht, das Filmmagazin im Inforadio. Ich bin Alexander Soyer. Es gibt tatsächlich so etwas wie einen großen Kinoerfolg in dieser Woche, zumindest in abgewandelter Form. Aus unerwarteter Ecke zudem, der Film von und mit YouTube-Star Finn Kliman hat anstelle eines 24-Stunden-Kinostarts an diesem Wochenende einen 24-Stunden-Internet-Stream-Start und schon im Vorverkauf wurden über 80.000 Tickets verkauft. Ein Lichtblick auch für Kinobetreiber, an die 25% der Einnahmen verteilt werden. Aber natürlich ist auch das keine Lösung für die Misere, in der gerade alle Kinobetreiber stecken. Dazu und zu den Forderungen der Kinobranche im Gespräch Christian Breuer von den York-Kinos und der AG Kino Programmkino-Gilde. Außerdem in Abgedreht, die Lolas werden an diesem Freitag vergeben, ohne Publikum und Stargäste, aber dafür in einer vom RBB aufwendig produzierten und live in der ARD ausgestrahlten Social Distancing Gala. Ein kurzer Blick auf die aussichtsreichsten Lola-Kandidaten des 70. Deutschen Filmpreis dann am Ende der Sendung. Los geht es jetzt aber erstmal mit den Heimkino-Tipps. Wenn Sie nochmal bestätigt wissen wollen, wie gut Isabelle Huppert wirklich ist, dann ist alles, was kommt in der ARD-Mediathek, der richtige Film. Sie ist das Herz, die Seele, der Star. Sie ist das Leben dieses leisen, charmanten, melancholischen Frauenporträts von Mia Hansen-Löwe, in dem en passant Großes über Intellekt, Gefühle und Krisen erzählt wird. Vom Stolpern und Wiederaufstehen. Eigentlich hatte Huppert's Nathalie alles, was man braucht und alles erreicht. Zwei große Kinder, eine Karriere als Lehrerin und Autorin, eine funktionierende Ehe seit über 20 Jahren. Doch dann, alles erzählt in der ersten halben Stunde des Films, bekommt ihr Leben ein paar ordentliche Schrammen. Da sagt ihr Verlag ihr, sie sei nicht mehr zeitgemäß, ihre Mutter muss ins Pflegeheim und ihr Mann verlässt sie für eine andere. Während sie sich mit all dem arrangiert, bringt zumindest ein junger, ehemaliger Student von ihr etwas frischen Wind in ihr Leben.
Fabian?
Grundstudium, Elite-Uni, das verdanke ich alles dir.
Sehr viel mehr geschieht nicht, aber dank Huppert ist das trotzdem unglaublich vielschichtig. Während das Drehbuch und die Regie von Mia Hansen-Löwe für ein intellektuelles Hintergrundrauschen sorgen und die Dialoge oft genug zu einem wundervoll unaufdringlichen Diskurs über die richtige Haltung in unserer Gesellschaft werden. Charmant, witzig und von feinster Einsicht. Alles, was kommt, in der ARD-Mediathek. Leichte Unterhaltung und amüsante Alberei ist die Willkommen bei den Stieß-Fortsetzung Die Stieß in Paris. Wieder von und mit Erfinder, Regisseur und Hauptdarsteller Danny Boone, der diesmal die nordfranzösischen Sprach- und Sittenexoten vom Land in die große Stadt verfrachtet. Keine echte Fortsetzung, sondern eher ein Ableger mit neuen Charakteren, angeführt von Boone als Großstadt-Star-Architekt, der sich vor Jahren schon von seinen Stiewurzeln verabschiedet hatte. Doch dann kommt seine Familie zu Besuch und ein Autounfall mit Amnesiefolgen katapultiert ihn zurück in sein jüngeres Stieh-Ich.
Der verhält sich wie ein 17-Jähriger.
Hä? Was ist das?
Ist ein Rommler.
Nein, falsch. Ramm.
Zwar führt der Film seine heimlichen Helden am Anfang ziemlich schamlos als unverbesserliche Landeier mit Sprach- und Benimmstörung vor, aber als putziger Klamauk und befreiender Slapstick macht das Ganze durchaus Spaß. Die Stieß in Paris in der ZDF-Mediathek. Eine bitterwitzige Realsatire findet sich auf Netflix mit I, Tonya, der Geschichte der als Eishexe verdammten Eiskunstläuferin Tonya Harding. Den Namen verdankt sie dem Eisenstange-gegen-Knie-Anschlag auf ihre Konkurrentin Nancy Kerrigan Mitte der 90er Jahre, mit dem sie auf die eine oder andere Art etwas zu tun hatte. Der amerikanische Albtraum also, in dem die Außenseiterin nicht zur gefeierten Heldin wurde, sondern kurz vorm Ziel zur Aussätzigen. Wie es soweit kommen konnte, schwere Kindheit in einfachsten Verhältnissen, ein halbseitener Schläger als Mann und natürlich eine schlimme Mutter mit Ambitionen.
Du bist gelaufen wie eine unbeholfene Kampflespe, ich habe mich geschämt.
Dass hier die Geschichte einer nachgewiesenen Mittäterin erzählt wird und die Umstände gezeigt werden, die sie dazu machten, heißt nicht, dass I, Tonya ein Rehabilitationsversuch ist. Man bekommt ein anderes Verständnis, man bekommt eine andere Perspektive und, das ist noch viel wichtiger, man bekommt ein sensationelles Kinovergnügen, eine spektakuläre Margot Robbie in der Titelrolle als Harding und ein überaus originell erzähltes, höchst amüsantes Biopic, das sich zwar Mühe gibt, versucht, eine Art Wahrheit zu zeigen, aber keinen verbissenen Anspruch darauf erhebt. Eine herrliche Kür, Aitvanya auf Netflix. Es gibt nicht nur Filme für zu Hause, sondern natürlich auch massenhaft Serien im Angebot. Neu, ebenfalls auf Netflix, zum Beispiel ab diesem Wochenende, die zweite Staffel von Ricky Gervais' Afterlife.
Könntest du sie einweisen und alles erklären?
Wir sind eine Plage. Die Menschen sind ekelhafte, narzisstische, egoistische Parasiten. Und die Welt wäre ein besserer Ort ohne uns.
Hast du das gemeint?
Ricky Gervais ist ein liebenswerter und extrem erfolgreicher Zyniker. Sein Humor bissig, seine Scherze oft genug so treffend, dass sie wehtun, sein Lachen ansteckend. Eine einzigartige Kombination aus albernem Witz und klugem Hohn. Und das Beste, er lässt sich den Mund nicht verbieten. Nach The Office, Extras und Life is Too Short hat er sich mit Afterlife erneut ein Serienformat ausgedacht, das erstmal wie eine Schnapsidee klingt und trotzdem wunderbar funktioniert.
Du kannst nicht einfach rumgehen und Menschen beleidigen.
Doch, kann ich.
Mit ihm, wie gewohnt, in der Hauptrolle, diesmal als lebensmüdem Witwer, der über den Tod seiner Frau nicht hinwegkommt, ein Kleinstadtjournalist, der seine traurige Verbitterung genussvoll und gerne auf Kosten anderer auslebt.
Darum wollte ich dir eine Anleitung für das Leben ohne mich geben. Du wolltest nie hören, wie reizend du bist. Du bist auch sowas von hilflos. Bleib aktiv. Alle sagen, dass es nicht gut ist, wenn man ein fetter, fauler, selbstmitleidiger Klops ist.
Pedo!
Was?
Pedo!
Ich bin kein Pedo. Und wenn doch, dann wäre dein kleiner Schwabbelarsch nicht in Gefahr.
Ein Herz, ein ziemlich großes sogar, hat er natürlich trotzdem. Und in der ersten Staffel wurde es Stück für Stück reanimiert. Ganz geheilt ist es natürlich auch in der zweiten Staffel, die jetzt auf Netflix startet, immer noch nicht.
Wie geht es Ihnen?
Ein guter Tag ist, wenn ich nicht rumlaufe und irgendwelchen Fremden ins Gesicht schießen will. Und gleich danach mir auch.
Also schlecht.
Gervais als Tony trauert weiter, kann sich nicht wirklich auf die Altenpflegerin einlassen, in die er sich verliebt hat. Ansonsten aber ist er deutlich sanfter geworden, deutlich weniger selbstmordgefährdet, aber leider auch deutlich weniger giftig.
Wieso stürzt du dich nicht in die Arbeit? Leute von der Presse machen sowas.
Wir bringen eine Gratis-Lokalzeitung raus, die keiner lesen will.
Das ist nicht wahr.
Die zweite Staffel von Afterlife ist definitiv immer noch ein großes Vergnügen. Aber wie so oft bei zwar erfolgreichen, aber eigentlich auserzählten Geschichten, wird auch hier der Seifenoper-Weg eingeschlagen. Nebencharaktere werden mit immer neuen Wendungen weitererzählt. Tonys obdachloser Briefträger, den er mit seiner prostituierten Freundin verkuppelt. Tonys unfähiger und ziemlich prolliger Psychiater, der jetzt seinen Schwager und Zeitungschef mit schlechten Tipps versorgt. Und dann muss auch noch die Zeitung selbst vor dem ausgerettet werden. Alles also ein bisschen sentimentaler und konventioneller, aber Ricky Gervais geht immer.
Es ist wie eine Superkraft.
Der schlimmste Superheld, von dem ich je gehört habe.
Afterlife, die zweite Staffel, auf Netflix ab diesem Wochenende. In dieser Woche wurde vieles gelockert, was durch die Corona-Einschränkungen in den letzten Wochen nicht mehr möglich war. Geschäfte öffnen, Schulen nehmen den Betrieb wieder auf. Aber was ist mit der Kultur? Was ist mit den Kinos? Über die Forderungen und Lösungsangebote aus der Kinobranche habe ich mit dem Geschäftsführer der York-Kinos und dem Vorsitzenden des Verbands Deutscher Programmkinos AG Kino gesprochen, Christian Breuer.
Wir schaffen Abstandsbegrenzungen in den Kinos. Wir haben sogar schon Gesichtsmasken bestellt, auch um unsere eigenen Mitarbeiter zu schützen.
Denkbar wäre ein Kinobetrieb unter strengen Auflagen durchaus. Doch wann es soweit sein könnte, das weiß im Moment niemand genau. Aus dem benachbarten Österreich hieß es am Wochenende, dass Kinos erst Ende August wieder öffnen könnten. Zumindest in Österreich.
Bei uns in Deutschland ist gerade sehr großes Unverständnis darüber, dass bislang in den Diskussionen die Kinos, aber auch die Kultur insgesamt noch keine Rolle spielt. Kino ist nicht nur ein Genussmittel, Kino ist ein Lebensmittel, das wir alle brauchen. Kann ja sein, dass man sagt, so unter der Voraussetzung, dass die Virenreproduktion bei unter 1 bleibt, würden wir ab Mitte Juli Veranstaltungen von 100 Besuchern zulassen. Dann wäre das für uns eine ganz klare Perspektive.
Die aber gibt es bisher nicht. Dabei sieht Christian Breuer die Kinos durchaus in der Lage, ihren Betrieb wieder aufnehmen zu lassen und trotzdem Social Distancing zu gewährleisten. Einlass mit Abstand, freie Plätze in den Sitzreihen, bargeldloses Zahlen und Hygienemaßnahmen.
Innerhalb der Kulturräume, wenn man vielleicht mal neben Museen und Galerien sieht, können wir Abstände einhalten. Es ist ein Ort, wir steuern auf die Sommerferien zu, in dem die Leute Abstand wahren, gerade Kinder auch Abstand wahren können. Ich glaube, es gibt wenig Freizeitangebote für Kinder, wo die dann 2 Stunden still und gebannt auf ihrem Platz sitzen. Bei uns stehen auch keine Leute auf der Bühne, sondern die Schauspieler haben sich schon vor längerer Zeit gesehen, geküsst. Das ist jetzt auch alles vorbei und kann man eigentlich sehr sicher darstellen.
Christian Breuers Forderung ist nicht, lasst uns sofort die Kinos wieder aufmachen, sondern dass es bald zumindest einen Zeitplan für die Wiedereröffnung geben sollte, damit die Kinos sich darauf vorbereiten können, die Filmstartmaschine einen Vorlauf und Werbung hat und nicht am Ende zahllose Häuser pleite gehen müssen. Kurzum, ein Plan muss her, bei allem Verständnis.
Man kann oder muss aber dann natürlich jetzt trotzdem in diese Phase übertreten, wo man sagt, wir machen uns für die verschiedenen Sektoren Gedanken. Und das müssen wir einfordern und glaube auch dürfen wir einfordern. Und an diesem Punkt braucht es jetzt eine gezielte Hinwendung.
Christian Breuer von den York-Kinos in Berlin und von der AG Kino. Geld für Kinos und nicht mal wenig kommt bald ausgerechnet von einem YouTube-Star von Finn Kliman, der seine Doku 1000 Dinge eigentlich an diesem Wochenende für einen Tag in die Kinos hätte bringen wollen und sie jetzt als 24-Stunden-Event-Stream herausbringt. 25% der Einnahmen gehen dabei an beim Ticketkauf auswählbare Lieblingskinos. Und es wurden tatsächlich schon mehr als 80.000 Tickets verkauft. Ein gewaltiger Erfolg, auch für den extra für den Film gegründeten Not Sold Verleih von Henriette Ahrens und Ole Hellwig.
Also wir haben, glaube ich, schon ein bisschen damit gerechnet, dass das Ding durch die Decke gehen könnte, weil die Voranmeldungen bei unserem eigentlichen Plan, den Film ins Kino zu bringen, ja sehr, sehr gut waren und wir das so ein bisschen abschätzen konnten. Aber dass es jetzt so ist, wie es ist, ist schon wirklich überraschend und freudig zugleich.
Auch wenn 1000 Dinge von Finn Kliman jetzt für einen Tag online und nicht in echt im Kino zu sehen ist an diesem Wochenende, hat man sich entschlossen, die Kinos am Erfolg teilhaben zu lassen. Und so kommt tatsächlich einiges zusammen. Ole Hellwig.
Das ist inzwischen eine ganze Menge Geld, ja. Tatsächlich, ja. Wir erwarten gerade, dass wir circa, es noch nicht, steht noch nicht ganz fest, weil wir das halt alles am Ende einmal vernünftig ausrechnen müssen, weil wir natürlich auch je nachdem, wie viele Leute zugucken, haben wir unterschiedliche Kosten auf der Serverseite, auf der Orga-Seite etc. Aber wir schätzen gerade, dass wir circa 200.000 Euro an deutsche Kinos spenden können, was extrem geil ist.
Genau das. Und es ist ein Beweis dafür, dass solche Ideen, solche Events eine echte Kraft entwickeln können, auch wenn der große Verleiher und die eher traditionelle Kinobranche diesem Projekt am Anfang ziemlich skeptisch gegenüberstanden. Henriette Ahrens.
Und das war natürlich für uns dann eine Genugtuung, dass es tatsächlich jetzt so ein großer Erfolg wird, beziehungsweise auch im Kino geworden wäre. Also wir haben innerhalb von 2 Wochen, haben wir 150 Kinos an Bord, was natürlich total toll ist. Und was uns da auch wieder wahnsinnig geholfen hat, ist, selbst wenn die Kinos Finn nicht kannten, haben die Anfragen von ihren Usern bekommen, die haben da Briefe hingeschrieben, die haben Faxe dahin geschickt, dass die Kinos mal bitte diesen Film zeigen. Insofern war das irgendwie wahrscheinlich ein Paradebeispiel dafür, wie sozusagen das Zusammenspiel aus der Internetwelt und YouTube dann doch sozusagen offline und ganz analog im Kino stattfinden kann.
Henriette Ahrens, gemeinsam mit Ole Hellwig bringt sie Finn Klimans 1000 Dinge am 25.04. für einen Tag ins Internet. Tickets sind noch zu haben und die Lieblingskinos, die freuen sich. Morgen Abend werden nicht wie geplant im Palais am Funkturm, sondern in einem Studio in Adlershof die deutschen Filmpreise vergeben. Mit Moderator, ein paar Laudatoren, aber ohne Gäste und mit den Stars und Nominierten zugeschaltet von zu Hause. Übertragen wird die Gala in der ARD als vom RBB produzierte Live-Show. Also alles anders als geplant bei den 70. deutschen Filmpreisen. Aber die Chancen für die Nominierten sind die gleichen geblieben. Und gerade wenn es im Moment kein Kino und kaum Dreharbeiten gibt, gilt es das zu feiern, was uns im letzten Jahr so gut im Kino gefallen hat. Die Favoriten in diesem Jahr: Burhan Kobanis Berlin Alexanderplatz, 11-mal nominiert, und Nora Fingscheids Systemsprenger, 10-mal nominiert. Beides sehr unterschiedliche Werke und beide wirklich so herausragend, genauso wie die anderen, die in diesem Jahr als bester Film ausgezeichnet werden könnten. Lara Lindenberg macht ein Ding, Undine und es gilt das gesprochene Wort. Es ist tatsächlich ein wirklich guter Jahrgang. Überraschungen gibt es nicht wirklich, aber kraftvolle Filmkunst, die Hoffnung darauf macht, dass wir bald wieder in die Kinos können. Der Filmpreis wird morgen Abend in der ARD live ausgestrahlt. Wer dann gewonnen hat, das erfahren Sie natürlich auch aktuell hier im Programm. Das war Abgedreht. Im Studio verabschiedet sich Alexander Soyer.
Inforadio Podcast.